Der kanadische Professor Joseph Rosen war 2016 so sehr darüber schockiert, dass Donald Trump von so vielen Menschen zum Präsidenten der USA gewählt wurde, dass er beschlossen hat, das Gespräch auch mit Menschen in seinem Land zu suchen, die Donald Trump und seine Politik unterstützen. Sein Anliegen war zu verstehen, was seine politischen Feinde, wie er sie selbst bezeichnet, was diese politischen Feinde bewegt, was sie antreibt und was sie zu ihren Überzeugungen bringt. Und seine Erfahrungen mit diesem Experiment hat er dann 2018 in dem Artikel The Enemy Next Door veröffentlicht. Er schreibt: Ich kann Leute aus dem politisch rechten Spektrum nicht mehr so schnell und einfach hassen wie bisher. Deshalb mache ich mir Sorgen, dass ich nicht mehr so wirklich in mein eigenes Team im politisch linken Flügel passe. Ich habe den Vorhang zurückgezogen und anstatt Feinde zu sehen, die ausschließlich von Hass und Engstirnigkeit motiviert sind, sehe ich verängstigte Leute, die versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass sie gut sind. Wenn ich jetzt Leute aus dem linken Spektrum beobachte, glaube ich, dass das, was uns antreibt, gar nicht so unterschiedlich ist. Die Mängel, die ich bisher nur mit den Rechten in Verbindung gebracht habe, wie zum Beispiel Selbstgerechtigkeit und empathieloses Verurteilen anderer, sind nicht mit einer bestimmten Ideologie verbunden. Es sind Eigenschaften, die zum Menschsein dazugehören. Ich finde seine Beobachtungen und Schlussfolgerungen sehr spannend. Rosen sagt, ich sehe verängstigte Leute, die versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass sie gut sind. Und dann sagt er interessanterweise, dass sich diese Leute gar nicht so sehr von dem, was ihn antreibt, unterscheiden. Weder in dem, was sie antreibt, noch in dem, wie sie sich verhalten. Sie unterscheiden sich nicht von ihm selbst und auch nicht von den Leuten aus seinem politischen Lager. Und ich fand es sehr spannend und sehr ehrlich auch von ihm. Von einem Mann, der über den Tellerrand hinausschaut und der versucht, so den anderen und das Menschsein an sich irgendwie zu verstehen. Und ehrlich gesagt, wenn ich über mein eigenes Leben und meine eigenen Gedanken und Verhaltensmuster nachdenke, finde ich mich sogar durchaus darin wieder. Und ich meine, dieser Satz passt auch ganz gut zu unserer aktuellen Pandemiesituation. Egal zu welchem politischen Spektrum wir gehören, ich sehe verängstigte Leute, die versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass sie gut und richtig sind. Und Joseph Rosen würde jetzt ergänzen, das ist nachvollziehbar und verständlich, aber das Problem ist, dass diese Ängste und Sorgen uns dahin bringen, dass wir empathieloser werden, dass wir anfangen, andere Menschen zu verurteilen und dass wir selbstgerechter werden. Das heißt, unsere Ängste und Sorgen, besonders auch um unsere Zukunft, können ganz schön viel Kraft in unserem Leben entwickeln. Ganz schön viel Kraft in unserem Leben entwickeln. Das mag an manchen Stellen hilfreich sein, wenn es um Sicherheitstechnik geht, würde ich mal behaupten. Wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Wenn es uns zu verantwortlichem Handeln bringt. Aber sie können eben auch eine Dynamik entwickeln, dass sie unser Verhalten in eine Richtung schieben, die wir eigentlich gar nicht unbedingt wollen, die nicht gut für uns selbst ist und die auch nicht gut für andere ist. Und ich glaube, genau darum geht es auch in unserem heutigen Bibeltext. Wenn Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, will er uns genau auf diese Dynamik stoßen. Auf die Dynamik unserer Sorgen und unserer Ängste. Und er will uns ein Stück weit aus dieser Dynamik rausholen. Nämlich diese Dynamik, dass unsere Sorgen und Ängste immer wieder dafür sorgen, dass wir unsere Nase ein kleines Stückchen höher halten, dass wir die Ellenbogen ein bisschen stärker ausklappen. Oder dass wir uns ein kleines bisschen mehr in unsere eigene Welt und in denen, was uns persönlich wichtig ist, einigeln. Wenn Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, dann geht es nicht darum, so ein bisschen zu beruhigen oder darum, dass wir inmitten einer unsicheren Zeit so ein bisschen besser schlafen können, sondern ich glaube, Jesus will hier an etwas ganz Grundlegendes ran. Eine grundlegende Überzeugung, die mit unseren Ängsten und Sorgen zu tun hat. Eine Grundannahme, die tief in unserem Herzen drin ist, sowohl damals als auch heute und die Kraft hat, unsere Entscheidungen und unser Handeln massiv zu beeinflussen. Und das ist genau das, worüber wir auch in der Predigt in der letzten Woche nachgedacht haben, dass es Grundannahmen, Überzeugungen, Glaubenssätze gibt, die ganz tief in uns drin sind, die geprägt sind durch unser Umfeld, unsere Kultur, unsere familiäre Prägung, auch durch unsere Erfahrung und die unser Handeln ganz entscheidend prägen. Und dass Gott uns eben genau auf dieser Ebene heilsam begegnen möchte, weil diese Grundannahmen und diese Glaubenssätze nicht immer hilfreich sind und nicht immer Leben fördern, weder das eigene noch das der anderen. Also wenn Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, dann ist das keine Aussage von einem Vater, der in einer Gefahrensituation halt mal sein Kind irgendwie so ein bisschen beruhigen will, weil er keine Ahnung hat, was kommt. Es ist auch keine Aussage von einem Aussteiger, der sich die Welt erträglich raucht und sagt, chill dein Leben, alles easy. Sondern es ist die Aussage von demjenigen, der sagt, ich bringe das Reich Gottes und die Gerechtigkeit Gottes nahe. Ein Reich, das euch im tiefsten Innern erfassen will, das eine Qualität mit sich bringt, was euch wirklich verändern und erfüllen kann. Und ich denke, das sind Gründe genug, um uns diesen Text mal genauer anzuschauen. Denn ich denke, Jesus spricht hier eine Grundannahme an, die mit unseren Ängsten und Sorgen sehr verzahnt ist. Es sind nicht unbedingt nur die äußeren Umstände, die Sorge und die Angst verursachen, sondern es ist auch eine Überzeugung dahinter, mit der wir häufig durchs Leben gehen. Schauen wir uns das an und dann auch, welche Alternative Jesus im Text anbietet. Welche Grundannahme oder welchen Glaubenssatz adressiert Jesus mit dem, was er hier anspricht? Ich glaube, es ist die Überzeugung, damit es mir gut geht, ist es ganz entscheidend, dass ich möglichst viel Kontrolle habe. Damit es mir gut geht, ist es ganz entscheidend, dass ich möglichst viel Kontrolle habe. Es ist entscheidend, dass ich ganz viel tue und plane und schaffe, denn sonst brauche ich mich nicht wundern, wenn ich auf der Strecke bleibe. Wie komme ich darauf? Jesus spricht hier zu Menschen, für die die Möglichkeit, tatsächlich hungern zu müssen oder die Möglichkeit, tatsächlich frieren zu müssen, also keine adäquate Kleidung zu haben, für die das viel realer war als für uns heute. Er spricht mit Menschen, die das entweder schon selbst erlebt haben oder die zumindest Menschen in ihrem Umfeld kennen, für die diese absoluten Grundbedürfnisse nicht erfüllt waren. Und da ist es natürlich absolut verständlich, dass man sich, wenn diese Grundbedürfnisse immer wieder angegriffen werden und man das auch sehr ständig sieht, dass man um Kontrolle ringt und sich im Leben ganz viel darum dreht, wie bekomme ich den Kühlschrank voll? Wie bekomme ich den Kleiderschrank voll? Wie bekomme ich denn irgendwie so die ganzen Bedürfnisse, wie bekomme ich die abgedeckt? Allerdings ist es dann ganz schwer, aus dieser Dynamik wieder auszubrechen, wenn man eigentlich längst schon an dem Punkt ist, wo man genug hat oder wo man vieles vielleicht sogar im Überfluss hat. Und es ist auch ganz schwer, diesen Gedankengang zu stoppen, selbst wenn man schon alles gemacht hat, was so in der eigenen Macht steht. Ja, ich muss Kontrolle behalten, ich muss dafür sorgen, dass mein Leben gelingt. Ich bin derjenige, von dem alles abhängt. Es ist ganz schwierig, sich von dieser Dynamik zu lösen, auch wenn vielleicht die äußeren Umstände schon viel besser sind. Und ich glaube deshalb, dass diese Dynamik sich auch bis heute bei uns findet. Für die meisten von uns nicht mehr auf dieser existenziellen Ebene. In der Regel sind unsere Kühlschränke voll, oft sogar übervoll. Und auch unsere Kleiderschränke, oft auch übervoll. Keiner von uns muss sich Sorgen machen, dass er morgen erfriert oder verhungert. Falls doch, meldet euch gerne bei mir. Also wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir erfrieren oder verhungern. Das ist relativ weit weg von uns. Und trotzdem kennen wir diese Dynamik, diese ängstlichen Fragen. Habe ich genug? Habe ich genug gemacht? Habe ich genug geschafft? Und irgendwann vielleicht dann auch, bin ich genug? Bin ich genug? Oder sollte, könnte, müsste ich eigentlich noch viel, viel mehr machen. Ich glaube, diese Dynamik, diese ängstlichen Fragen, die kennen wir sehr, sehr gut. Nicht auf dem existenziellen Level, aber egal, ob es um unsere Finanzen geht, um unser Liebesleben, um unsere Karriere, um Freundschaft, um unsere Gesundheit, um unser Aussehen, um irgendein Herzensprojekt, was wir vielleicht Anfang des Jahres gestartet haben, diese Fragen poppen immer und immer und immer wieder auf. Und ich beobachte bei mir selbst und auch bei vielen anderen, dass wenn uns etwas wirklich wichtig ist, wir dann die Tendenz haben, irgendwie zu klammern und irgendwie zu krampfen. Ganz, ganz viel zu tun, auch wenn es manchmal gar nicht hilfreich ist. Auch manche Wege gehen, die nicht gut sind, die uns aber attraktiv erscheinen, weil sie uns vermeintlich einen Schritt weiterbringen. Wir versuchen so die maximale Kontrolle zu erreichen, damit es auf jeden Fall gut wird. Dass es auf jeden Fall gut wird. Habe ich genug getan? Und was ist eine typische Begleiterscheinung? Verunsicherung. Die Angst und Sorge, dass es eben doch nicht reicht. Dass es nicht genug ist, dass wir es vielleicht doch nicht hinbekommen und wir manches vielleicht sogar verlieren, was uns wichtig ist. Ironischerweise führt unser verkrampfter Versuch, Kontrolle zu gewinnen und auszuüben, über uns selbst und oft auch über andere nicht selten dazu, dass die Sorgen und die Ängste größer werden und sie mehr und mehr Kontrolle über uns und unser Leben gewinnen. Wir verlieren ganz viel Freiheit. Zum einen Freiheit für uns selbst. Wir verlieren Ruhe und Gelassenheit. Wir verlieren Geduld und Selbstbeherrschung. Wir verlieren Zufriedenheit. Und wir verlieren auch bei jedem Scheitern und bei jedem Misserfolg auch ein Stück weit Selbstvertrauen. Und zum anderen verlieren wir auch Freiheit für die Menschen um uns herum. Denn in diesem Kontrollieren und in dem Sorgen um uns selbst verlieren wir natürlich ganz schnell die Ressourcen, unseren Nächsten zu sehen. Wir verlieren diesen möglichen liebevollen Blick und werden vielleicht sogar tatsächlich empathieloser, wie das Rosen am Anfang formuliert hat. Unser Blick wird sehr geprägt von dieser Grundüberzeugung. Mark Sayers, ein australischer Pastor, ich hatte ihn letzte Woche bereits mit seinem Podcast erwähnt, erzählt dazu eine ganz interessante, noch passende Anekdote. Er sagt, als Pastor erlebt er manchmal, dass Person X zu ihm kommt und sagt, ach, ich wünschte, ich hätte mein Leben besser im Griff. Ja, wenn ich mich so umschaue, Person Y, ich habe den Eindruck, bei der läuft so vieles besser. Die hat das Leben an der Stelle irgendwie raus. Ich wäre so gerne mehr wie sie, dann könnte ich auch glücklicher sein. Dann wird's gut werden. 4 Wochen später sitzt ihm Person Y gegenüber und sagt, ach, ich wünschte, ich hätte mein Leben gerne besser im Griff. Ich wünschte, ich würde es irgendwie hinbekommen. Wenn ich so auf andere schaue, zum Beispiel Person X, also die Person, die 4 Wochen vorher bei ihm saß, dann habe ich den Eindruck, die meistert ihr Leben so viel besser. Ich wünschte, ich könnte das auch. Ich wünschte, ich hätte diesen Bereich auch so im Griff wie diese Person. Und wenn ich hier mein Leben unter Kontrolle hätte, dann würde es mir besser gehen. Ich musste sehr schmunzeln. Offensichtlich sind die Menschen auf den unterschiedlichen Kontinenten gar nicht so unterschiedlich. Wir alle haben diesen Drang, irgendwie in allen Bereichen unseres Lebens alles bestmöglich im Griff zu haben. Und ganz ähnlich beschreibt das auch Hartmut Rosa, ein deutscher Soziologe und Politikwissenschaftler. Er sagt, dass Menschen, die in die spätmoderne Gesellschaft hineingeboren sind, sehr darauf fixiert sind, beherrschen zu wollen, abzuarbeiten und effizient zu erledigen, was getan werden muss. Nichts soll dem Zufall überlassen werden. Und dann bringt er folgendes Beispiel in einem Interview. Seit Kindertagen bin ich von Schnee fasziniert. Doch wann es anfängt zu schneien, ist ein Moment der Unverfügbarkeit. Man kann es nicht erzwingen. Es kommt wie ein Geschenk und verwandelt die Welt. Nimmt man Schnee in die Hand, zerrinnt er. Als Kind wollte ich ihn in der Gefriertruhe konservieren. Aber dann hört es auf, Schnee zu sein. In Skigebieten versucht man heute mit Schneekanonen nachzuhelfen. Wir wollen Dinge verfügbar machen, um dann, wenn die Zeit gekommen ist, damit in Resonanz zu treten. Dann verliert es aber genau diesen attraktiven Moment und ich gefährde die erhoffte Beziehung. Und Hartmut Rosa betont, dass unsere häufige Annahme, dass wir Resonanz erfahren, bekämen wir die Welt nur endlich in den Griff, sich letztlich als großer Trugschluss erweist. Er sagt, in den Bereichen, in denen es möglich ist, muss dem Unverfügbaren Raum gelassen werden, da nur so Resonanzerfahrungen möglich sind, nach denen wir uns alle sehen. Er hat ein ganzes Buch zur Resonanztheorie geschrieben, möchte ich gar nicht entfalten. Aber ich denke, es ist gut zu beobachten, dass Hartmut Rosa sieht, dass unsere moderne Gesellschaft eine große Sehnsucht hat. Eine große Sehnsucht nach Unverfügbarkeit auch hat. Aber sie durch ihre Art, dieses Unverfügbare verfügbar zu machen und kontrollierbar zu machen, gleichzeitig die Unverfügbarkeit als Monster erlebt. Aber er sagt, die Unverfügbarkeit ist das, was unser Leben lebenswert macht. Und das lässt sich auch gut im Sport beobachten. Wir lieben Sport und wir lieben es, eine Mannschaft anzufeuern, weil wir nicht wissen, wie das Spiel ausgeht. Deswegen gehen Fans ins Stadion, aufgrund dieser Unverfügbarkeit. Und das lässt sich an vielen Punkten beobachten, wie unsere Gesellschaft danach strebt, diese Unverfügbarkeitsmomente zu haben. Viele Reisen versuchen einem das auch irgendwie zu ermöglichen. Und damit kommen wir jetzt nochmal zurück zu unserem Text, denn ich glaube, Jesus geht in eine sehr ähnliche Richtung. Er sagt, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Und ich verstehe Jesus hier nicht so, dass er sagt, Essen und Trinken und Kleidung sind völlig unwichtig. In Vers 32 sagt er sogar, dass euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Es geht ihm also nicht darum, das irgendwie klein oder wegzureden, sondern ich verstehe Jesus hier so, dass er damit unsere tiefer sitzende Überzeugung herausfordert, nämlich diesen Glaubenssatz, möglichst viel Kontrolle haben zu müssen, damit es uns gut geht. Jesus sagt, wie kommt ihr darauf, dass das Entscheidende ist? Ist es wirklich so? Ist das Allerwichtigste die Verfügbarkeit von Essen und Kleidung? Jesus stellt uns in Frage und er tut es ganz konkret auch mit zwei rhetorischen Fragen, die man so vor lauter Vögeln und Blumen leicht übersehen kann. Die erste Frage ist gleich der zweite Satz von Vers 25. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Man kann es auch so übersetzen, wie Luther das tut. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und ist das Leben nicht mehr als Kleidung? Das heißt, Jesus zielt mit dieser Frage ganz klar auf diese Gleichung von: Ich kann für einen vollen Kühlschrank sorgen, ich kann für einen vollen Kleiderschrank sorgen, ich kann für das, was auch immer mir gerade wichtig ist, sorgen, also kann ich zufrieden sein und mein Leben wird gut und lebenswert. Jesus sagt, diese Gleichung geht nicht auf. Sie geht nicht auf, sie wird dem Leben und wie das Leben gedacht ist, nicht gerecht. Denn das Leben ist offensichtlich mehr. Genau das, was Hartmut Rosa auch sagt. Das Leben ist nicht nur das Verfügbare, sondern auch das Unverfügbare. Sogar gerade das Unverfügbare. Und die zweite rhetorische Frage, die Jesus stellt in Vers 27, da fragt er, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Die Antwort für die damaligen Zuhörer war ganz klar, niemand. Niemand. Und ich glaube, diese Antwort können wir bei allem Fortschritt auch heute unterschreiben. Wir haben das Leben nicht endgültig im Griff. Ja, wir können heute deutlich mehr als damals. Wir können Schweineherzen in Menschen mittlerweile transplantieren und dadurch Gefühl des Lebens verlängern. Aber das Leben endgültig im Griff haben wir doch nicht wirklich. Und ich glaube, das ist auch die Erfahrung der letzten 2 Jahre. Dass Dinge, von denen wir dachten, dass wir sie im Griff haben, dass wir sie planen und kontrollieren können, plötzlich ganz anders verlaufen und sich unsere Kontrolle entziehen. Also Jesus schlägt mit dieser Frage noch einmal in dieselbe Kerbe, indem er deutlich macht, dass wir letztlich nicht so viel Kontrolle haben, wie wir uns das eigentlich vorstellen, wie wir das gerne hätten oder wonach wir ständig streben. Und implizit denke ich hiermit, vielleicht ist es ja auch gar nicht so entscheidend. Vielleicht ist es gar nicht das Entscheidende, dass ich alles kontrollieren kann. Gar nicht das, was wir in unserem Leben unbedingt erstreben sollen. Und damit kommen wir schon zum zweiten Teil der Predigt und der Frage, was ist denn jetzt die Alternative, der Weg, den Jesus anbietet oder auch die Überzeugung, die wir stattdessen so in unserem Herzen, in unserem Innern tragen können? Um es auf einen Satz zu bringen, Jesus fordert uns auf den Unverfügbaren zu vertrauen. auf Gott zu vertrauen, ihm im Leben Raum zu geben, der Unverfügbarkeit Raum zu geben. Jesus sagt, das ist ganz entscheidend. Das ist das, was euer Leben lebenswert macht und euch neue Freiheit ermöglicht. Stellt diesem drängenden Kontrollbedürfnis immer wieder Gott und seine Art gegenüber. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, was ist das für ein Gott? Was kennzeichnet ihn? Wie ist er? Und Jesus spricht von einem liebenden Vater im Himmel. Von einem Vater im Himmel, der außerhalb unseres Kontrollbereichs ist. Wir können das kontrollieren, was auf der Erde ist, aber nicht das, was im Himmel ist. Dem wir aber offensichtlich wichtiger sind als die Vögel, die nicht sehen, die nicht ernten, die keine Vorräte sammeln und die er doch treu und fürsorglich ernährt. Und Jesus redet nicht erst an dieser Stelle von diesem Vater im Himmel, sondern bereits am Anfang von Kapitel 6, in dem auch unser Text zu finden ist. Dort finden wir nämlich das bekannte Vater unser. Und in diesem Zusammenhang redet Jesus davon, dass wir zu diesem Vater kommen können mit all unseren Bedürfnissen und Wünschen, selbst mit den ganz einfachen Grundbedürfnissen. Ja, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir dürfen kommen mit dem, was auch auf unserem Herzen liegt, auch mit dem, was uns belastet, und vergib uns unsere Schuld. Und Jesus geht sogar noch weiter, denn er sagt, dass dieser Gott bereits weiß, was wir tatsächlich brauchen. Er kennt unsere Anliegen und Sorgen. Er weiß schon darum, bevor wir ihn bitten. Und er weiß es nicht nur, sondern er möchte uns sogar über unsere Wünsche und über unsere Bedürfnisse hinaus geradezu verschwenderisch beschenken. Das heißt, wenn wir Jesus ernst nehmen, dann kann und möchte Gott uns viel, viel mehr geben als das, was wir vielleicht manchmal so auf unserem Herzen haben und was wir versuchen, verfügbar zu machen. Und dieses verschwenderische Verschenken findet sich auch in unserem Text. Ich lese nochmal die Verse 28 bis 30. Warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie einer von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? In anderen Worten, wenn Gott schon so viel verschwenderische Schönheit einfach um der Schönheit willen in diese Welt pflanzt. Ja, wie viele wunderschöne Blumen gibt's, die nie jemand von uns wahrnimmt. Die einfach nur in der Welt stehen, um die Welt schön zu machen. Die keinen anderen Zweck haben. Wie viel mehr, wie viel verschwenderischer möchte Gott uns dann beschenken, die wir doch seine geliebten Menschen sind. Das ist die Logik, die Jesus hier bringt. Jesus spricht hier also von diesem ewigen, geheimnisvollen, unverfügbaren Gott in wunderbaren Bildern. Und das tut er, weil er diesen Gott auf besondere Art und Weise kennt, in dieser ganz speziellen Vertrauensbeziehung zu ihm steht und aus dieser Vertrauensbeziehung sein Leben ausgestaltet. Und Jesus lädt uns jetzt ein, diesem Gott, diesem Vater im Himmel zu vertrauen, dem Unverfügbaren zu vertrauen. Dass er, der unverfügbare Gott selbst, es ist, der das Leben lebenswert und reich macht. Und Jesus drückt es dann in diesem bekannten Vers 33 aus, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige, sprich Nahrung, Kleidung und so weiter, alles dazugegeben. Mit anderen Worten, versucht nicht zuallererst alles in eurem Leben verfügbar zu machen und unter Kontrolle zu bringen, sondern gebt zuallererst dem Unverfügbaren Raum. Ganz bewusst dem Unverfügbaren. Denn wenn wir jetzt über Reich Gottes sprechen oder über Gottes Gerechtigkeit, dann sind es Größen, über die wir nicht verfügen können. Wir müssen Reich Gottes jetzt gar nicht ausführlich theologisch entfalten, denn ich glaube, wir werden recht schnell einsehen, dass das Reich Gottes etwas ist, das man nicht besitzen kann. Etwas, das man nicht unter Kontrolle bringen kann. Wird in ganz vielen Bildern, die Jesus gebraucht, deutlich. Etwas, das nicht einfach verfügbar ist oder das man selbst aufrichten könnte. Ich finde es manchmal spannend, dass Christen davon reden, das Reich Gottes zu bauen. Da habe ich auch selber schon davon gesprochen. Funktioniert gar nicht. Ist ziemlicher Quatsch. Sondern Reich Gottes ist das, wovon Jesus sagt, dass es mit ihm nahe herbeigekommen ist. Es ist etwas, was auf uns zukommt, was wir nicht in der Hand haben. Und man könnte sagen, es ist eine Art Geschehen, das sich in unserem Leben verwirklichen möchte. Ein Reich nicht von dieser Welt, aber ein Reich, dessen Auswirkungen in dieser Welt erlebt werden können. Und wenn wir uns jetzt das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass das Reich Gottes ganz viel mit dem Verhältnis zu unseren Mitmenschen zu tun hat. Und viel weniger mit dem Verfügbarmachen von materiellen Dingen, von denen wir uns so oft erfülltes Leben versprechen. Jesu Leben gibt uns eine Ahnung, was aus Gottes Perspektive erfülltes Leben bedeutet. Es ist ein Leben in Beziehung und damit letztlich auch ein Leben voller Unverfügbarkeitsmomente. Denn echte Beziehung ist unverfügbar. Nur wenn ich Abstand zu meinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen bekomme, bin ich in der Lage, echte Beziehung zu leben. Andernfalls werde ich andere immer kontrollieren und manipulieren, um meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen. Sebastian Rinck, Pastor und Theologe, formuliert es so: Wenn ich mein Leben nicht mehr von meinem Vermögen abhängig mache, könnte ich damit viel freier umgehen. Mit beidem, mit dem Vermögen und dem Leben. Reich Gottes heißt Zuwendung zum Menschen. Nicht ich stehe im Mittelpunkt, sondern der andere, meine Nächste. Das macht den Kern der Botschaft Jesu aus, das Reich Gottes. Das ist seine Mission, das ist sein heiliges Leben. Ein Leben, das sich in die Mitwelt investiert. Jesus lockt dorthin, indem er für die tiefe Bedeutung des Füreinanders begeistert. Heilige, ewige, göttliche Bedeutung. Denn in der Sorge füreinander geschieht etwas, das das Christentum Erlösung nennt. Ich hänge nicht mehr nur an mir, sondern an den Menschen, weil sie das Reich und der Reichtum Gottes sind. In ihnen kann man den Reichtum sehen. Vielleicht könnte man so die Gedanken zusammenfassen: Gottes Reich ist dort, wo Gott im Zentrum meines Lebens steht und mein Blick nicht nur auf mich und meine Bedürfnisse gerichtet ist, sondern auch auf meinen Nächsten, wo ich vertraue, dass Gott dieser liebende Vater ist, dem ich unendlich wertvoll bin, der weiß, was ich selbst brauche und der sich auch um eine Zukunft für mich kümmert, die ich selbst nie erreichen könnte. Stellt sich die Frage: Wie kann das Reich Gottes und die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben an erster Stelle kommen? Die Antwort kann nicht Kontrolle sein oder der Versuch, sich Gott verfügbar zu machen. Das würde keinen Sinn ergeben, sondern die Antwort, oder zumindest eine sehr zentrale, ist Gebet. Gebet. Wie komme ich darauf? Jesus selbst sagt es. Die meisten von uns kennen das Vaterunser, ich habe es eben schon erwähnt. Wie beginnt dieses Gebet? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und auf Erden bedeutet damit auch in meinem Leben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Reich Gottes Gedanke, nicht mein tägliches Brot gib mir heute. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nicht nur vergib mir, damit ich mit mir im Reinen bin. Reich Gottes Gedanke. Also das Vaterunser ist nur wenige Verse davor, im gleichen Kapitel, in der gleichen Rede. Und ich glaube, die Verbindung ist nicht zu übersehen. Das heißt, das Gebet, das Jesus uns lehrt, scheint irgendwie ein Schlüssel zu sein, um das Reich Gottes an die erste Stelle unseres Lebens zu setzen. Zu beten. Jetzt lesen wir Vers 33 mit diesem Gebet im Hintergrund. Und es könnte sich wieder ein sehr seltsames Verständnis einschleichen. Ein Verständnis einnisten, das mir gar nicht mal so selten begegnet und was sich auch in meinem Leben immer wieder einschleicht. Und was auch nochmal deutlich macht, wie sehr dieser Gedanke der Kontrolle und des Verfügbarmachens in uns steckt. Denn auf dieses trachte zuerst nach dem Reich Gottes, wie das in alten Übersetzungen wiedergegeben ist, wie wir es auch gesungen haben, folgt ja diese große Zusage, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Wer also nach dem Reich Gottes trachtet, indem er gerne betet, zum Beispiel auch das Vaterunser, dem wird alles andere zufallen. Wenn man diesen Satz jetzt so liest und ihn auf sich wirken lässt, könnte man im ersten Moment durchaus diesen Satz als eine Art Kuhhandel verstehen. Im Sinne von, dass Gott sagt, du betest viel, du kümmerst dich viel um mich und um das, was mir wichtig ist, und im Gegenzug kümmere ich mich dann um dein Anliegen, um Nahrung, Reichtum, Kleidung und so weiter, was dir eben wichtig ist. Eine Hand wäscht die andere, ja, so dieses Prinzip. Wenn wir uns dann aber etwas ausführlicher damit beschäftigen und die Ausführungen, die ich bisher gemacht habe, nicht völlig daneben sind, dann ist das ein riesengroßes Missverständnis. Ein riesengroßes Missverständnis. Wie gesagt, ein Missverständnis, was mir gar nicht selten begegnet, und auch ein Missverständnis, das in manchen Kirchen und christlichen Kreisen gebraucht wird, um Druck oder Kontrolle auszuüben. Gemeinde muss dir das Wichtigste sein. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das Reich Gottes muss dir das Wichtigste sein. Und dann denkt man an Kirche. Oder vielleicht sogar noch schlimmer, um Lebenssituationen zu erklären. Quasi du hast nichts oder nicht viel, weil du das Reich Gottes nicht an erster Stelle hast. Kein Wunder, läuft es in deinem Leben schwierig. Jetzt kümmere dich um Gemeinde, gib deinen Zehnten, dann wird Gott sich auch um dich und deine Familie kümmern. Mit diesem Satz im Hintergrund. Ich halte das für ein sehr, sehr gefährliches Missverständnis, was diesem Text nicht ansatzweise gerecht wird. Vielmehr offenbart es, dass dieses Bedürfnis nach Kontrolle wirklich extrem tief in uns verankert ist. Nämlich, dass wir Gebet und unseren Glauben insgesamt als etwas gebrauchen, um Gott zu bewegen. Um ihn zu manipulieren und zu kontrollieren und um uns dann letztlich doch das verfügbar zu machen, von dem wir überzeugt sind, dass wir es brauchen. Der Gedanke, Gott, ich habe doch gebetet, warum gibst du mir jetzt nicht das, was ich brauche, was ich will? Habe ich etwa nicht genug gebetet? Oder habe ich nicht ernsthaft genug gebetet? Habe ich zu wenig Glauben? Oder hältst du einfach nur deinen Teil des Deals nicht ein? Gott, wo bist du? Ich dachte, du bist ein liebender Vater. Wenn wir den Vers in diese Richtung verstehen, in Klammern, ich glaube, wir tun das alle ständig, auch ich selber, dann ist es Gebet und dann ist der Glaube tatsächlich einfach nur eine weitere Art und Weise, unser Leben zu kontrollieren. Nur dieses Mal durch Gott. Doch das Vaterunser und das Vertrauen auf das Reich Gottes, wie Jesus es dann auch in den Gleichnissen beschreibt oder in den Begegnungen mit Menschen vorfindet, ist genau das Gegenteil. Ist genau das Gegenteil. Es ist ein Weg, Kontrolle abzugeben. Es ist ein Weg, bewusst Raum für den Unverfügbaren zu schaffen. Ihm unser Vertrauen auszusprechen, ohne dass wir wissen oder kontrollieren können, was daraus wird. Jesus würde sagen, ihr habt in dem Moment, in dem ihr euch im Gebet dem Unverfügbaren anvertraut, bereits gewonnen. In dem Moment, wo ihr euch dem Unverfügbaren nähert, habt ihr bereits gewonnen. Nicht erst in dem Moment, in dem euer Gebet in eurem Sinne erhört wird. Gebet ist in gewissem Sinne höchst ineffizient. Höchst ineffizient. Aber darin liegt gleichzeitig paradoxerweise auch die Stärke. Also vertraut euch Gott an und vertraut mir, Jesus, dass ich euch versprechen kann, dass dieser Gott sich um das Übrige, es ist nur das Übrige, es ist nicht das Entscheidende, kümmern wird. Es ist so die Aussage, lasst euch überraschen. Wenn ihr euch die ganze Zeit Sorgen macht und im Verfügbarkeitsmodus seid, ihr verpasst jegliche Überraschung. Lasst euch beschenken. Seid gespannt, was sich aus dieser Haltung in eurem Leben entwickelt. Es wird jedenfalls eine Haltung sein, die euch in neue Beziehungen stellt. Zu euch selbst, zu euren Mitmenschen, zu den Dingen um euch herum und auch zu Gott selbst. Und an der Stelle möchte ich jetzt die Predigt schon beenden. Oder endlich für den einen oder anderen vielleicht auch. Und zwar in dem, wenn wir, wenn du möchtest, gemeinsam das Vaterunser sprichst. Das ist ein Gebet, in dem wir die Kontrolle abgeben und uns dem Unverfügbaren anvertrauen. Unserem Vater, der nicht von dieser Welt ist, unverfügbar. Indem wir sagen, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und es ist auch ein Gebet, in dem wir unsere Verantwortung für unsere Mitmenschen erkennen. Indem wir auch um ihr Brot bitten und dabei schwerlich das Brot, was wir geschenkt bekommen haben, nur für uns behalten können. Und indem wir ihnen vergeben, was immer auch passiert. Manchmal braucht es Zeit, es geht nicht einfach so. Aber deshalb ist es gut, im Gebet diese Bitte auszusprechen, diesen ersten Schritt zu gehen. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Stehen gerne dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.